frei für die Poesieboten.
Grüß Gott und herzlich willkommen zur neuen Lora München Radiosendung der Poesieboten. Am Mikrofon begrüßt Sie Chris Urey. Urey mit Y am Schluss. Unter lora924.de gibt es später auch den Podcast dieser Sendung zum Download. Unsere heutige Sendung präsentiert die komprimierte Aufzeichnung der Poesieveranstaltung Winter Ciao am 18. Februar in der Villa Stuck in München. Auf dem Poesiewalk wurde dem Winterblues und allen anderen bösen Geistern mit einer geballten Ladung Poesie gehörig der Kampf angesagt. Im historischen Ambiente gab es hochkarätige Lyrik von den verschiedensten Poetinnen und Poeten zu hören. Der Dichter Friedrich Panzer, der in der Zeit von Ludwig I. lebte, verfasste die legendäre Sage um das nackte Rockerdirl, also das Rockendirndl im Tegernsee, gelesen von Karl-Heinz Hummel. Mystik um die griechische Göttin Demeter und den sagenumwobenen Faun zieht uns in den Bann. Fred Feuerstein begibt sich in Fernsehnostalgie und Doris Benz Stiegenpoesie bezaubert in bayerischer Mundart. Marmorstein und Eisen bricht in einer etwas unkonventionellen, aber mitreißenden Art. Chris Ureys Schwarze Löcher mit Dalí-Ohren oder Herbert Hankos Gedichtinterpretationen von Lothar Thiel sind weitere Glanzlichter. Dazwischen gibt es Musik zum Relaxen. Los geht's mit dem Poesiewalk Winter Ciao am 18. Februar in der Villa Stuck. Es sprechen Michaela Hug-Seyer, Max Bauer, Karl-Heinz Hummel liest Friedrich Panzer, Elfi Hafner-Grosenberg, Hans Senninger, Brigitte Obermeier alias Zauberblume, Chris Urey, Max Bauer sowie Herbert Hanko, der Lyrik von Lothar Thiel präsentiert.
Dann wäre als nächstes die Michaela Hug-Seyer dran, mit dem Titel Winterblues.
Ich hab wieder mein Blues. Wohin ich schau, alles ist so grau. Ich will nicht raus, es ist ein Graus. Der schönste Schnee, der tut mir weh. Ich will nix da, bin gern allein, will kein Besuch, schau in mein Buch. Ich will nicht reden und das auch eigentlich nicht zugeben. Ich will nix machen, fast nicht einmal lachen. Oi, oi, oi. Ich will, dass ich mich motiviere, weil ich äußerlich und auch innerlich irgendwie friere. Ich will, dass Schnee warm ist, der Himmel blau ist, unser Luft lau ist, die Vögel singen, alle Hasen, die es hoffentlich noch gibt, rumspringen, weil's alles so grün wird, weil's Blüten austreibt und das Herz weit wird, weil's mich zerreißt, mich und mein Geist, vor lauter Lieb, bis ich fast. Aber jetzt habe ich einfach nur mein Blues.
Nun folgt Max Bauer mit einem Gedicht über Demeter.
Erlesenes Publikum, gestattet dem Diener und Priester der erhabenen Demeter in eure Mitte einzukehren. Lasst die Worte über die große Erdenmutter und das klassische Symbol der Fruchtbarkeit in eure Herzen dringen. bewahrt sie wie einen Schatz. Und ihr werdet feststellen, sie sind wahr. Wir befinden uns jetzt in einer Jahreszeit des Wandels. Der Winter geht, der Frühling kommt. Frühlingserwachen. Doch das kahle Land zieht Demeter in Trauer, gehüllt ins graue Gewand, gequält durch Winterschauer. Den einzigen wahren Trost spendet fröhlich Dionysos. Gegen den beißenden Frost verheißt er den prallen Überfluss. Schamlos mit lautem Lallen, heiter dem Rausch verfallen, entrissen dem Dasein in trister Schwere, zaubert er Freude ihr zu Erde. Demeter erhofft der Tochter Rückkehr aus dem düsteren Reich des Hades, mit des Frühlings baldiger Einkehr, und ersehnt das Ende eisigen Todes. Sie hütet Saat und Frucht im Land, umspielt von warmen Regenschauern, streift sie umher im bunten Gewand, und die goldene Sonne vertreibt das Trauern.
Lora München, das freie Radio, sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Auf UKW 92,4, im Kabel auf 96,75, fast rund um die Uhr auf DAB+. Und 24 Stunden im Internetstream.
Karl-Heinz wird uns ein Gedicht vortragen vom Rockadiol.
Nein, das ist jetzt ein Missverständnis. Ich bin nicht der Herr Hummel, ich bin. Ach so. Mein Name ist Friedrich Panzer. Ich bin Architekt Regierungsbaurat im Dienste seiner Majestät Ludwig I. Leider bin ich schon 1854 gestorben, aber für dieses Ereignis habe ich gedacht, schau ich nochmal vorbei.
Bravo. Sehr schön.
Ich bin praktisch ein Vorgänger von dem jungen Herrn Senninger da vorne.
Jo, danke.
Und auf meinen umfangreichen Dienstreisen durch Bayern habe ich nebenbei immer Sagen gesammelt und mir das angehört, was die Leute erzählen, und habe daraus zwei Bücher geschrieben, Bayerische Sagen und Bräuche, Beiträge zur deutschen Mythologie, gewidmet den Gebrüdern Grimm. Und eine ganz besondere Sage: auf einer Dienstreise am Tegernsee hat mir am Abend jemand vom Rockadiel erzählt. Und zwar, das Rockadiel schwimmt nackert nachts im Tegernsee. Und dies habe ich in meiner Sagensammlung dann veröffentlicht. Und ein paar Jahre später hat dieser junge Herr Stuck auf einer Dienstreise auch am Tegernsee genau dieses Rockadiel sehen können und nach dem Gedächtnis nachgezeichnet. Später hat dann dieser Herr Hummel, von dem Sie reden, der hat dann dieses Rockadiel in verschiedenen Theaterstücken dann verarbeitet. Und ich darf jetzt aber trotzdem aus seinem Band Bayerische Seeungeheuer Wassersagen das Lied vom Rockadiel singen. Lied vom Rockadiel. Wenn der Mond am Stümpfling steht und der warme Sündwind weht, wenn der Koder grausig schreit, schleichen sie, die Mannerleid, hormlich weg aus Bett und Haus, verstecken sie am Ufer draust. Wenn der Waldkauz dreimal ruft, liegen sie zwischen Schilf und Busch, weil wenn dies alles zusammenkommt, passiert's, dass sie im See drin schwimmt. Rockadiel, Rockadiel, zorg die hier, zorg die mir, Rockadiel, Rockadiel, lass mich zu dir. Als Rockadiel wie Blut und Schnee schwimmt nackert drin im Tegernsee. Im Mondenlicht am Uferrand schimmert blütenweiß ihr Gewand. Doch wenn ein Mann ganz ungeniert mit seiner Hand das Gewand berührt, dann schreit er auf vor Schmerz und Qual und kriegt ein rotes Feuermal. Dann lacht das Rockadiel laut auf und schaut ins weiße Mondlicht hinauf. Rockadiel, Rockadiel, zorg die hier, zorg die mir, Rockadiel, Rockadiel, lass mich zu dir. Doch wer zu ihr ins Wasser springt und ihrem weißen Leib noch schwimmt, dem wiegt das Wasser 100 Pfund und Schlingpflanzen ziehen ihn zum Grund. Und wer mit dem Boot nachsitzt, dem wird das Ruder gleich verhext. Der Kahn kippt um und schwimmt im Kreis. Und Rockadiel, die leuchtet so weiß.
Hafner-Grossberg, glaube ich.
Elfi Hafner-Grossenberg mit einem Gedicht über Moorgeister.
Okay, das passt jetzt gut zu dem anderen Gedicht. Normalerweise schreibe ich eher ernste Sachen, die so kommen. Aber das war ein Auftragsgedicht von der Schreibwerkstatt vor einiger Zeit. Und weil ich gedacht habe, Mythen, Faune, dunkle Wesen, da passt es vielleicht ganz gut. Das Fest im Moor. Fahl liegt das Mondlicht über Strauch und Hecken und feuchter Nebel quillt aus Sumpf und Schlamm, als Geister sich um Mitternacht verstecken. Und heulend stöhnend sich erhebt, voran. Aus Stümpfen und Strümpfen, aus Wasser empor, drängen Wesen der Tiefe sich jaulend im Chor. Das ist ein Seufzen und Quietschen, ein Tappen und Mucksen, ein Keckern und Klappern, ein matschendes Glucksen, das dringt aus dem flackernden Irrlicht im Moor. Da strömen sie alle zum nächtlichen Teiche, die schleimige Schnecke, die Schlange, die Schleiche, die Kröte, die Unke, die Hexe, die Bleiche, der Troll und die Elfe im rauchigen Licht. Und Uhu und Eul flattern ihr ums Gesicht. Die Augen des Werwolfs glühen flackernd im Dunkeln, der Nebelmar hüstelt durch glimmendes Funkeln, der Wassermann steigt mit Undine empor. Und die wilden Weiber gröhlen schaurig im Chor. Das ist ein Seufzen, ein Lutschen beim Schmausen, ein Ratschen und Rülpsen beim gierigen Jausen. Mooswurzeln, Froscheier, Magenramut, Nacktschnecken in Laich, Regenwürmer dazu, Krötenschleim, Spinnenfäden, Knollenpilzsalat wird schmatzend verspeist nach Moorwesen an. Als das Schlemmen vorüber, laden Trommeln zum Tanz. Es holt sich nett voller Lust Lilufee mit dem Kranz. Die Vampire stürzen sich auf jeden Rock, selbst der uralte Grottenholm wackelt am Stock. Der Salamander tanzt Tango mit feurigem Schuh und der Rabe kräht düster sein Grablied dazu. Das ist ein Wogen und Gleiten, ein Trompeten und Schreien, ein Summen und Kichern im bleichen Vollmondenschein. Der allmählich im Nebel verbirgt sein Gesicht. Das Fest geht zu Ende, ruft da lauthals ein Wicht. Und es schleichen und kriechen wieder heimwärts die Wesen, erzählen sich brummend, wie schön es gewesen. Ganz allmählich fällt Stille. Rabenschwarz ist die Nacht überm dampfenden Moor. Nur ein Gnom leis noch lacht. Hihi.
Der Sendinger Hans präsentiert uns nun sein Gedicht.
Ja, dann bin ich ja schon selbst am Zug. Wir stehen hier vor dem Bild des Stücks. Ich habe ja schon angekündigt, dass ich als niederbayerischer Landsmann ihm ein Gedicht gewidmet habe. Ein Porträt quasi. Franz von Stuck, ein Niederbayer aus Dettenbreis im Rottal drängt, war einer, den die Kunstwelt kennt. Der Vater ist ein Meiner gewesen, Müller. Dem Franzl ist es gar nicht gelegen. Der Meinerbuhr aus Tettenweiß hat auch gemahlen, aber auf seine Weise. Mit Stift, Kohlen, Kreide, Aquarell und selbstverständlich auch in Ei. Öl. Der Stuck war ein begehrter Mann. Und weil der Mann wirklich etwas kann, drängt man ihm den Adelstitel an. Von da an macht sich der von Rahm, weshalb er nur noch selten im Rottal war. Am Isar Hochufer baut er ein Haus. Die Hotwolee geht beim Stuck ein und aus. Er malt den Teufel und den Faun, sogar die Sünde kannst anschauen. Er formt in Erz der Amazone, handschmeichlerisch, von oben bis unten, fast unten.
Mein Name ist Brigitte Obermeier. Ich habe ein Interview geführt mit meiner Malerei. Das Bild heißt Der Faun im Wein, aus dem Jahre 2019. Ich schaue mir zum x-ten Mal das Bild vom Faun an. Ich kann nichts mehr daran verbessern. Ich bin stolz darauf. Was heißt eigentlich Faun? Ich fixiere den Faun, der in eine andere Welt schaut. Da höre ich seine Stimme. Wie redest du von mir? Deine Unkenntnis ist beschämend. Ich fühle mich angesprochen und reagiere sofort. Halt die Luft an. Ich habe gelesen, du bist ein Waldgeist mit nacktem Oberkörper und roten Haaren. Nackt, hätte ich das sagen dürfen? Hoffentlich habe ich ihn nicht verärgert. Gefallen dir meine gelockten roten Haare? Ich habe mich extra für dich schick gemacht. Ich fühle sein Grinsen, mit dem er die Situation meistert. Da fällt mir wieder die Übersetzung ein. Ich wechsle rasch das Thema. Aber Fahrrad, wieso Fahrrad? Als historisches Klapprad hätte ich dich nicht eingestuft. Wieder gibt der Plot eine Antwort. Das ist nur eine Übersetzung. Schau mir in die Augen, Kleine. Was will er von mir? Ich muss doch seine Augen sehen können. Jedoch seine Augen sehen in die entgegengesetzte Richtung. Klein, na und, ich habe ein gutes Gedächtnis. Dafür bist du groß und hast Stroh im Kopf. Ups, ob er weiß, was Stroh bedeutet? Keine Beleidigung, sonst bleibt meine Panflöte stumm. Ich musste meine Stimme in schmeichelnde Wallung umwandeln, sodass der Faun zu tirillieren begann. Ich höre dich gerne tirillieren. Meine samtene Stimme besänftigte den Faun. Er drehte sich nicht im Ring. Er blieb sitzend und seiner Panflöte entlockte er verzauberte Töne. Fasziniert hörte ich zu. Der Faun schwenkte in der rechten Hand ein Füllhorn. Mit was ist dein Füllhorn gefüllt? Ich sehe Früchte vor mir. Apfel oder Birne. Überrascht war ich schon von seiner Antwort. Natürlich mit Musik. Zum Schluss sagte er natürlich mit Musik. Der Faun hob sein Bein und schwenkte es, dass die wenigen Weinblätter auf der Malerei nur so rumstoben. Ich betrachte seine behaarten Beine. Sind deine hufähnlichen Zweihuferfüße nützlich? Bestimmt kannst du auf einem historischen Klapprad nicht mal radeln. Er reagierte unvermutet. Willst du mich eigentlich verstehen? Ich versuche es. Wenn ich dich so anschaue, muss ich sagen, du hast es gut. Liebste gehen in der Schaukel, im Ring und verspeist die Weintrauben in deiner linken Hand. Ja, ich sehe seine Ruhe und Gelassenheit. Er wirkt jedoch etwas erbost. Wer bist du denn? Wie kann man nur so neidisch sein? Ich wechsle schnell das Thema. Ich weiß, aus diesen Reben wird erstklassischer Wein gepresst. Früher wurden die Trauben mit den Füßen eingestampft. Der Faun ist bei seinem Lieblingsthema angelangt. Es ist die Anja, die formschönen, leckerbeerigen, blauen, großen Trauben. Sie sind knackig und kernlos. Kernlos? Da braucht man keine Kerne auszuspucken, dachte ich lächelnd. Ich hätte gedacht, es sei die Traube Muscat Bleu, galant, weil sie so oval, eiförmig und süß aussieht. Ich präsentiere die Trauben, die gerade aktuell sind. Ich weiß, die Anja ist pilzfestig, hat hohe Botrytisfestigkeit, gute Holzausreife und ist winterhart. Ich merke, du bist tatsächlich schlau oder sogar allwissend. Natürlich wie ich. Ich musste lachen. Du bist ein Teufelskerl. Komm, lass uns ein Tänzchen wagen. Ich tappte drei wiegende Schritte vor meiner eigenen Malerei. Der Faun hatte eine bessere Idee. Darf ich dir ein Gläschen Wein aus dem Füllhorn anbieten? Ah, das Füllhorn hat sich geändert und jetzt ist Wein darin. Da begann die Panflöte zu erklingen mit lieblicher Musik. Ich trank den süffigen Wein und betrachtete meine eigene Malerei genau. Gut, gelungen, sogar der Rahmen zeigt sich im edlen Ton mit reichlich Verzierung. Thank you.
Jetzt kommt Chris Urey mit Lyrik über Sonne, Mond und Sterne.
Sonne, Mond und Sterne, ja, die mag ich gerne. Helios, die Lichtmaschine, dem hohen Ganzen diene. Sterne, Mond und Sonne, ja, es ist ne Wonne. Galileo sagt, die Erde ist ne Kugel, keine Scheibe, wo man runterfällt am Rande. Ein Weltraumteller, grün-blau, ohne Bande. Ja, so steht es doch im holden Google, dass wir auf einem Ball hier weben, gekickt vom Schöpfer in das Leben. Kopernikus, ein schlauer Mann, was ein Fernrohr alles kann. Geboren er im schönen Masuren, die Sterne um die Ecke luren. Die Sonne ist in der Mitte, ja. Sind sie Ketzer, Kopf ab, ha. Einstein sagt, Tempus, sie ist relativ. Im schwarzen Loch die Zeit bleibt stehen. Die Schwerkraft, sie verzerrt ganz schief. Im kleinsten Punkt wir in uns gehen. Uhren, sie fließen wie bei Dali. Surreal, nicht fassbar. Wie Kali. Der Mond, er ist ein Spiegel, ein Abglanz von des Helios Licht. Mystisch scheint er ganz erpicht. Gefühle schwanken in den Tiden sehr, wie im großen weiten Meer. Chaotisch, oft ganz ohne Siegel. Nun fahr ich wieder raus ins All, wo ich einst herkam nach dem Fall, nachdem das Paradies verloren war, ich ebenfalls hinunterfiel, fürbar. So geh ich nun im Erdenrund, Spiralen aufwärts, gottwärts, immer rund.
Richtig, kommt Max Bauer. Mein Hauptthema ist die Demeter, die Göttin der Fruchtbarkeit. Und ich habe auch einen ganzen Zyklus darüber geschrieben. Und es gibt noch zwei kleine Gedichte daraus. Eine Göttin erwacht. Demeter erwacht, einst zur Göttin gemacht, legt sie ab das Kleid aus weißer Pracht. Erst unschuldig rein, vergeht es ergraut und angetaut. Im vagen Wandel der Jahreszeit und sie vertreibt die eisigen Nebel, die Kälte der Nacht, es wird das Sein vom Winter befreit. Göttliches Gedeihen, Demeter regt sich, es keimt und sprießt, erst zögerlich, dann voll Kraft liegt erster Blütenduft, der das jetzt versüßt in der lauen Luft. Und sie schafft frisches Bund, das sich ergießt in die letzten Winkel im düsteren Talgrund und auf dem Gipfel, wo der Schnee zerfließt.
Bühne frei für die Poesieboten.
Wir versammeln uns jetzt wieder im Vestibül. Ein kurzes Gedicht, stellvertretend gelesen von Herbert Hanko. Ein Gedicht von Lothar Thiel, das er mir noch übersandt hat.
Herr Zeus schuf den Winter. Frau Hierophant, jetzt spinnt er. Der Sommer war sein zweiter Streich. Da wurde Heras Miene weich. Der Herbst war dann der dritte. Doch Hera hatte noch eine Bitte. Mach mir doch was fürs echte Feeling. Drum gibt seither auch noch den Frühling.
Eigentlich können wir gleich beginnen mit dem Herbert.
Also mit dem Dichten habe ich es an sich schon, aber bei diesen illustren Räumen hier, da bleibt mir irgendwie die Sprache weg. Aber ich habe einen Dichter gefunden, der mit dem Jugendstil eng verbunden war. Rilke, Rainer Maria Rilke. Auch nicht schlecht, oder? Das hat er einverstanden. Er hat nämlich hier in München hat er eine Frau geliebt, die Lou Andrea Salome, die haben alle Männer geliebt. Die Lou Andrea Salome, einer hat sich umbringen wollen, damit er sie heiraten kann. Nietzsche hat ihr zweimal einen Heiratsantrag gemacht. Beide haben sie abgelehnt, aber die waren trotzdem befreundet mit ihr. Und er hat in Duino, da hat er auch eine Frau geliebt, nämlich eine Turnuntaxis, nicht die Gloria, sondern halt vorher. Und dann hat er dort angefangen mit seinen Duineser Elegien. Eine Elegie davon hat er in München geschrieben, die ist mir zu kurz gewesen. Wer, wenn ich schrie, hörte mich denn aus der Engelordnungen? Und gesetzt selbst, es nehme einer mich plötzlich ans Herz, ich verginge von seinem stärkeren Dasein. Denn das Schöne ist nichts als des schrecklichen Anfang, den wir noch gerade ertragen. Und wir bewundern es so, weil es gelassen verschmäht, uns zu zerstören. Ein jeder Engel ist schrecklich. Und so verhalte ich mich denn und verschlucke den Lockruf dunklen Schluchzens. Auch wen vermögen wir denn zu brauchen? Engel nicht, Menschen nicht. Und die findigen Tiere merken es schon, dass wir nicht sehr verlässlich zu Hause sind in der gedeuteten Welt. Es bleibt uns vielleicht irgendein Baum an dem Abhang, dass wir ihn täglich wiedersehen. Es bleibt uns die Straße von gestern und das verzogene Treusein einer Gewohnheit, der es bei uns gefiel. Und so blieb sie und ging nicht. Oh, die Nacht, wenn der Wind voller Weltraum uns am Angesicht zehrt, wem bliebe sie nicht, die ersehnte, sanft enttäuschende, welche dem einzelnen Herzen mühsam bevorsteht? Ist sie den Liebenden leichter? Ach, sie verdecken sich nur miteinander ihr Los. Weißt du es noch nicht? Wirf aus den Armen die Leere zu den Räumen hinzu, die wir atmen. Vielleicht, dass die Vögel die erweiterte Luft fühlen mit innigem Flug. Ihr wisst vielleicht, dass es die Stuckwiller gar nicht gäbe, wenn sich nicht einige Leute eingesetzt hätten, den Abbruch nach dem Krieg zu verhindern. Deswegen habe ich das Gedicht hier gelesen. Schrecklichen Anfang. Dankeschön.
Lora München ist ihr freies Radio auf der 92.4. Parteilos und ohne kommerzielle Interessen. Kritische Öffentlichkeit zu schaffen ist unser Anspruch. Unser Ziel, Alternativen zum Mainstream ein Forum zu bieten. Und dazu brauchen wir nicht nur Hörer, sondern auch Ihre finanzielle Unterstützung. Spenden Sie uns oder werden Sie Mitglied im Lora Förderverein für nur 60 Euro im Jahr, damit wir auch in Zukunft unabhängig senden können. Informationen und Beitrittsformulare im Internet unter www.lora924.de oder rufen Sie uns an unter der Telefonnummer 089 480 2851. www.lora924.de oder 089 480 2851. Wir schicken Ihnen gerne Informationsmaterial zu.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie bzw. ihr habt die Sendung der Poesieboten eingeschaltet. Lyrik, Poesie und ab und zu auch etwas Theater gibt es alle drei Monate, jeden zweiten Freitag um 17 Uhr auf Lora München 92,4. Eurem Radio abseits des Mainstreams. Weiter geht's mit der Poesieveranstaltung Winter Ciao am 18. Februar in der Villa Stuck in München. Es präsentieren ihre Lyrik Heini Almstetter, Katharina Ott, Franz Josef Herrmann, Doris Benz und Astrid Scherina Schaper.
So, meine Damen und Herren, ich mache jetzt heute ein bisschen auf Fernsehnostalgie.
Heini Almstetter.
Ich habe eine neue Folge von Feuersteins geschrieben. Und zwar ist es so ein bisschen Feuerstein für Erwachsene. Alfred Feuerstein noch lebte, war bei uns Steinzeit. Überall war Steinwüste, in der die Wüstensteine nur so herumlagen. Aber Feuerstein besaß bereits ein Steinhaus und sogar ein Steinmobil. Für damalige Verhältnisse war also steinreich. In seinem Steinterrarium huschten die Steinadler nur so herum und in seinem Vogelkäfig saß ein Steinadler auf einer Steinstange. Der Steinadler aber warf für seinen Spezi Barney Grellheimer Stein des Anstoßes. Er sagte zu Feuerstein: Fred, lass den Adler fliegen, sonst sage ich es dem Chimek. Auch den gab es damals schon. Und er sagte es immer wieder, denn er wusste, steter Tropfen höhlt den Stein. Doch Feuerstein nahm sich davon nichts an und sagte zu Barney: Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit. Ja, aber Steine gab es doch damals. Glas gab es damals noch nicht. Also, er sagte: Wer ohne Schuld ist, der für den ersten Stein. Er wusste nämlich, dass Barney in seiner Steinmühle ein Pulverchen produziert, das süchtig und high macht. Barney glaubte damit ebenfalls steinreich zu werden. Er wollte wie Stonewash Jeans von Lebes tragen. Seine Kinder sollten auf einem Original Steinway Klavier spielen lernen und seine Frau Betty wünschte nichts sehnlicher als Schmuck aus den teuersten Steinen. Für Fred war Barneys Steinmühle Stein des Anstoßes, während Barney glaubte, damit den Stein der Weisen gefunden zu haben. Barney überlegte, wie er das Pülverchen, das er bereits gemahlen hatte, vermarkten könne. Doch als er zum Steindruck ging, um es portionsweise in Kokablätter abzufüllen, musste er feststellen, dass der Druck leer war. Was war passiert? Dino, Freds Hausdache, hatte es ratziputz verputzt. Er lag nun in der Ecke und wimmerte steinerweichend, denn er hatte furchtbares Bauchweh. Barney lief entsetzt nach Fred und sagte: Fred, hol die Steinschleuder, sonst gibt Dina den geraden Schuss. Fred war also nicht in der Lage zu schießen, denn er hatte kein Herz aus Stein. Aber noch war der Hausdache, natürlich, Dino ist damit gemeint, nicht gerettet. Zu dem total verkorksten Magen kam nun das Steinschleuder-Trauma im Kopf. Da half kein Steinhäger mehr. Doch Barney hatte die rettende Idee. Er sagte zu Fred: Fred, leg doch mal die Stones-Platte auf. Als Dino die heißen Rhythmen der Steinzeit locker aus dem Steinplattenspieler hörte, geriet er angefangen von der Schwanzflosse dermaßen in Schwingung, dass der Inhalt seines Magens sich in die steinerne Rinne, die aus dem Steinmühlenraum ins Freie führte, ergoss. Nach der Rettung Dinos waren alle überglücklich, sogar Barney, dessen Traum vom schnellen Reichtum nun geplatzt war. Er feierte die Rettung mit ein paar Flaschen Rumpoldskirchen in der Steinhalle. Statt Steinen gab es Brot, und zwar das knusprige Urpfister aus dem altdeutschen Steinbackofen. Selbst Barneys Frau Betty, die sonst keinen Alkohol trinkt, konnte sich dem Gruppenzwang nicht entziehen. Sie sagte: Bevor ich mich steinigen lasse, trinke ich lieber einen Steinbecher mit. Und es wurden mehrere. So wurde fröhlich bis zur Mitternacht mit Jabba-Dabba-Du gefeiert und am Schluss sangen die Feuersteine zusammen mit den Geröllheimers: Mama, Block und Mühlstein bricht, aber unsere Liebe nicht. Und wenn sie nicht gestorben sind, feiern sie heute noch. Und wenn es im Fernsehen ist.
Nimm den steinernen Klug von mir, wam, 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 wam. Daraus saufen wir Wein und Bier, wam, 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 wam. Mama Block und Mühlstein bricht, aber unsere Liebe nicht. Alles, alles geht vorbei, doch wir bleiben heil. Weine nicht, wenn der Pegel fällt, wam, 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 wam. Fred steht zu dem Barney hält, wam, 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 wam. Mama Block und Mühlstein bricht, aber unsere Liebe nicht. Alles, alles geht vorbei, doch wir bleiben heil. Kannst du nicht zünden mit Feuerstein, wam, 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 wam. Dino wird für dich Feuerspein, wam, 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 wam. Mama Block und Mühlstein bricht, aber unsere Liebe nicht. Alles, alles geht vorbei, doch wir bleiben heil. Jetzt kommt die letzte Katastrophe. Wenn du den Stein der Weisen findest, wam, 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 halt ihn nicht für ein Herrngespinst, wam, 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 wam. Mama, Block und Mühlstein bricht, aber unsere Liebe nicht. Alles, alles geht vorbei, doch wir bleiben heil.
Frei für die Poesieboten.
Nun folgt Katharina Ott mit Lyrik über Schreibwaren und Schmetterlinge im Bauch.
Also, ich habe was, ich habe noch nie was vorgelesen, ich habe was über das Verliebtsein. Ich habe aber eine kleine Einleitung, damit die, die nicht schreiben, wissen, wie es denen geht, die leidenschaftlich gern schreiben. Das heißt, besessen sein vom Schreiben. Ungebremster Rausch im Märchenland der Buchstaben. Droge der Dauergrübler. Speed in den Gehirnbahnen. Wollust der Gedanken. Rücksichtsloses Wuchern von Ideen. Achterbahnfahrt der Ausdrucksmöglichkeiten. Dauerduell mit der Grammatik. Egoismus und Kreativität. Nackte Selbstdarstellung. Führerlos und nicht zu stoppen. Zeiträuber und Beziehungskiller, Einsamkeit und begeistertes Publikum, Misserfolg und Enttäuschung, Freude und Lob, Stillstand und Neuanfang, Besessensein vom Schreiben. Oder das Gedicht eigentlich heißt Verliebt. Ups, da ist es schon wieder. Dieses Schwindelgefühl in meinem Kopf, das Rührei in meinem Magen, der Mischsalat in meinen Gefühlen. Ungeordnetes Chaos von Emotionen. Das Auflösen von Tag und Nacht. Das Herauswerfen aus der Routine. Das totale Ausschalten der Vernunft. Dieses, bin ich Fisch oder Fleisch? Vor ein paar Tagen ist es passiert. Unglaublich. Und das mit mir. Nie hätte ich gedacht, dass mich dieses Teenager-Durcheinander nochmal trifft. Und das in fortgeschrittenen Jahren. Der nahtlose Sturz von der Gotik in die Romantik. Universumweite Freiheit und ohnmächtiges Gefangensein in wunderbaren Gefühlen. Es kennt also keine Grenzen, nimmt keine Rücksicht, bewahrt auch mein Alter nicht, dieses verrückte Verliebtsein. Gott sei Dank.
Sehr gut. Ich glaube, auch das Erste, das können wir sicher viele nachvollziehen.
Lora München, das freie Radio auf der UKW-Frequenz 92,4.
Montag bis Donnerstag 16 bis 24 Uhr und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Und fast rund um die Uhr auf DAB+. Und Vollzeit im Internet.
Franz Josef Herrmann. Ich lese jetzt eine ungereimte Ballade, die spielt im Winter, aber nicht in Bayern, sondern in Schleswig-Holstein. Da schneit es eigentlich nie, aber hier schneit es ja auch nicht mehr. Aber da ist es ziemlich nass und feucht. Es ist eine ungereimte Ballade und da wird ein Mann geleimt. Also Männer werden so geleimt wird halt. Bei Bayern wissen, was man unter geleimt versteht. Gut, also, dann bitte ich doch um die Aufmerksamkeit. Diese Ballade heißt Grille. Sollte man, ich glaube, muss man Nacken ausziehen. Ist besser. Soll ich nicht freimachen? Nein, das war. Kriminal-Zwillingstango zweieilig. Also geht es um Zwillinge. Damals, als der Adams-Zwilling mit der Schwester hatte einen Zwist, der sich rankte um seine neue Flamme, Fricka, sie sich rufend und lebend in Holstein oben. Er wuchs zur Furie, sein Frauengegenstück förmlich ob der Adamsnarretei, auf der er sich gelassen habe, ein. Vergiss das Missstück, vergiss endlich die Germanenhühnin, deren Knie dir verdreht den Kopf, zeterte an sie mit Zornesadern, schmückend ihre Stirn, ihr Bruderherz, den diese Standpauke seinerseits nun brachte derart auf die Palme, dass er erst recht pochte darauf, Frigga zu beglücken in ihrem Hochbetthimmel. Und zwar sofort keifte zurück er, als draußen das Horn des Taxis schon ertönte. Adams Ansporn dies, um wedelnd mit dem Ticket zu sich machen, davon aus dem Haus. Zäh wurde die Zugfahrt im Meer und Meer. Und als endlich mit Verspätung üblich er am Holstein-Winterbahnhof vorgekommen an, schlüpfte der Adams-Zwilling nass schon in die nächste Gelbzelle, die dankend sich ihm auftat. Sie sehen, das Gelbzelle ist ein Telefonzelle, die Zeit hat immer. Die dankend sich ihm auftat. Liebesbeflügelt gleich einen Ulmer Schneider, spurlos geisterte durch seinen Kopf Frickers Nummer noch und sein Portemonnaie gab auch ein paar Klimpergroschen her, die alle aufzubrauchen, er indes sich konnte sparen. Denn als nach endlos langen Klingeltuten, das sich vor fest in seinem Ohr sie Fricker abhob und der Bruststolz voller Zuversicht ihr seine Stadtankunft wollte zwitschern zu, da flötete Fricker ihm von einer Liebe, die nagelneu ihr sei. So ließ der Adamszwilling den alsbald in höherer Baumeln kraftlos schwarz hinab und floh die Zellenmonade im Zorn. Wissen kaum, wohin er sonst sich könnte noch wenden, stieg drüben er am Bahnhofsvorplatz in jenen Stadtbus zu, dessen Linie ihn in Frickers Lebewohnviertel bis zu jener Haltestelle sollte tragen, an der Fricker, da er war gefahren zur Schwester zurück in Süden, ihn letztmals zart mit Hoffnungsküssen verabschiedet abharrt. Nun aber, da die Zeit der Liebe war verstrichen, was er nicht wollte nehmen für Münzenrar, da loderte im Lauf der Schaukelfahrt eine Giftflamme in ihm hoch, die zu löschen jene Fahrgriffschlaufe nicht vermocht, an der er einhielt sich, derweil Stadtlandschaft gespensterte vorbei. Flott entsprungen er dem Bauch des Motorleviathans, nahm der Adams-Fahrgast den Weg zu Fricker nicht sofort auf, sondern zündete an unterm Dach des Bushäuschens sich eine Erinnerungskippe, inhalierend den Rauch tief hinab bis zu seiner Lungenseele, tierschwarz schon, gedachte er, während Tropfen prasselten aufs Wellblech und sein Lippenrund klingelt, kringelflirrend auf Kringel entließ. Jenen Tagen nun, da er geteilt so manch Zigarette mit Frigga, nachdem sie sich geliebt bis zur Erschöpfung. Erst als an seinem Stiefel Schaff er den Stummel drückte aus, keimte der Gedanke ihm daran auf, dass unlängst seinen Hochzeitsantrag, den er auf ihrem Bett gemacht, beschieden Frigga, hatte lediglich mit lautem Schweigen. Und so macht nun er sich durch den Abendnebelfeucht Dunst auf zu ihrem Loft, das ihm bekannt sei jener Party, auf der in Liebe zu Frigga er war sogleich entbrannt, kaum dass sie den Zwillingen ihre Tür hatte aufgetan. Und wiewohl Fricker ihn, den Neufreier, ließ lange zappeln, wie einen Fettkranzkrapfen an der Brustangelrute, tat im Herbst sie ihm dann doch den Beischlaf gefallen. Eine Kunst, die nun schreit nach Wiederholung umso mehr, je näher seine asphaltregen Schritte in Lenken jenem Ziel zu, da es in seinem Schafskopf sich gefressen fest als ein Objekt, an deren Zitzen zu zaugen, letztmals, und sei es mit lasterhafter Lammsgewalt, ihm erscheint der beste Weg, um zu lassen Frigga für immer hinter sich. Und während eine Ostseeböe treibt den Adamszwilling jetzt in jene Gasse scharf, in der Frigga unterm Flachdach er wohnen weiß und wo auf Bordsteinkanten auch Ladies ihre Wohlfahrtsstraßendienste pflegen zu bieten an, und dies selbst bei solchem Nasswetter, da pfeift nun nicht der Wind im Wert hinterher, sondern natürlich ein dieser Damen hübsch, die er soeben passiert, fragend sie an ihn rufen, wie er es denn gern besorgt bekäme. Doch unser Adamslämmchen lässt sich nicht halten auf mehr, zieht es ihn doch missionsmagnetisch dorthin, wo er gedenkt, seine Grasfressliebe als Vergeltung heilig zu vollziehen. Ob besser wäre gewesen, Mit der Adamszwilling hätte das Angebot der Tango-Damen ausgeschlagen nicht, sondern wäre gegangen hoch mit in deren Kemenate, wer weiß. Er selbst weiß nur, dass Abstand ja genommen von derlei Tango-Diensten, die sinnlos zwar nicht sind, zumal auch sie, die Freudenfrauen, nicht können leben allein von Luft und anderem Tralala. Das soll dies nicht sein, jetzt Adams Sorge, sagt er sich, derweil er seine Schritte nun der Altfabrik zusteuert, die Frigas Missionette beherrscht. Letztes Kapitel. Abschluss, Finale. Zügig ist er, sein Gang, und zügig auch dreht hoch sich jetzt sein Sehnsuchtsblick und das Dach dorthin, wo hinter Glas Fricker hat den Abend erleuchtet mit Kerzenlicht und viel. Hielt sie es also nicht gleichfalls stets, sobald als Liebhaber sie ihn zu sich gerufen und entfiel mit Schwüren, fragte sich nun und kriegt zur Antwort, was stoppen lässt, synchron im Schritt wie Atem. Hinterm Seitenvorhang Tüll des Bodendachfensters zeichnen Schummerlicht-Silhouetten sich ab ihrer zwei. Die Arm in Arm gefunden als Vorspiel sich wohl für Bettgeschichten schärfer. Verdammte Liebe, entfährt dem Zwilling Es und seine Stiefel-Linksspitze tritt so lang harsch gegen ein Autoblech, das ihr bietet, der Straßenparkrand. Bis gewahr ihm wird, dass die Karosse, die er trat, wieder und wieder nicht irgendein Schlitten, sondern das Motorenwerksautomobil seiner Schwester ist.
Ja, so ein Stirnhaus oder nicht, da kann ich schon etliches zum Besten geben. Da fange ich bei den Kindern an. Die springen auf mir allbei auf und an, rutschen auf den Stirngländer und blären lustig durcheinander. Die Kinderinnen haben auf dem Gang ihren Platz, brauchen sie ja für ihren Schratz. Also da haben wir doch im richtigen Zimmer. Die Kinder hoch. Ja, so ein Stirn, das ist auch vonnöten. Da fühle ich besonders mich betreten, wenn ein Liebspaar in der Ecke sein Horn nicht druckt und tut abschrecken. Da gehen alle Lichter aus, im Finstern gibt es einen Ohrenschmaus. Mei, oh mei, hab ich die gern. Häufung hin mit dir die Stirn. Der sie unter den Rogen einklangen. Ach, die Blatt mit mein Verlangen. Ja, da werde ich doch ganz rot, so viel schön lernen. Ja, sag mal los, wissen wir doch alle, wie sowas ausgeht. Die ausgeschmierten Weiber, die schauen dann ganz blöd. Alles trifft zusammen im Treppenhaus. Manchmal ist er dann ein Graus. Wenn man hört, die Leute sich streiten, Schimpfer, Federn, Herrschaftszeiten, da gebe ich dann meinen Kommentar dazu und knarz ganz kreislich. Gebt zur Ruhe. Mein Bräten biete am liebsten am alten Mutter, am alten Mo. Die haben heutzutage so Respekt und wissen, was in mir alten Spieren so steckt. Wenn ich einmal eine Kurzruhe aus, trifft mir Heidelstecker, au, dann ist aus mit dem gemütlich so vor sich hindüsen. Das ist dann auch schon wieder gewesen. Vergessen möchte ich aber nicht. Mei, hab ich da ein Gefühl so blöd, wenn's über mich einen ausgedrungen. Ah, das schluckt mir auf den Mund. Einen, der da schon gewohnt war, als ein Kind, der aber nicht mehr wieder kommt. Da liege ich da, ganz bredelehm, ja, die Stadt für mich. So ist halt das Leben. Jetzt tue ich euch nicht mehr länger blang. Du zum Schluss noch das eine sagen. Pass auf uns, die alten Stirn. Was Besseres nenne ich. Der hat's gewiss nicht gelernt.
Sommer. 3 Meter zwischen uns. Dein Blick sucht den meinen. Was auch immer geschieht, dein Augenblick wird bleiben, um den Winter in meinem Herzen zu vertreiben. Hallo? Hier spricht Astrid Scherina Schaper, die zweite Vorsitzende der Poesieboten. Wie euch ja allen bekannt ist, ist diese Sendung von den Poesieboten. Und wir wären gerne ein bisschen mehr Leute. Deswegen kommt hier ein Aufruf zum Beitritt zu den Poesieboten. Und wie es uns gebührt, in Reimform. Also, dort draußen sind bestimmt ganz viele Dichter. Und wir Poesieboten lieben und suchen neue Gesichter. Egal ob ganz kurz, zum Beispiel nur ein Wort oder einen ganzen Koffer voll. Wir finden fantasievolle Sprache in jeder Form toll. Ob Poetenbühne, Gedichteausstellung, Straßentheater oder Lyrikspaziergang. Mit uns wird dir die Zeit dann niemals mehr lang. Gemeinsam stemmen wir so manche wundervolle Veranstaltung und wir sind für jeden da, ob Oldie, Best Ager oder noch ganz jung. Was auch immer dein Kopf sich Interessantes zusammenreimt, es gibt andere, die spüren, wie du es meinst. Vielleicht wird genau auf deine Worte gewartet und es ist für jemanden wichtig, dass du mit deinem Vortrag startest. Auch wenn du meinst, genau dir sei der Weg verbaut, ist es super, wenn du dich trotzdem traust. Wir sind auf euch alle gespannt und vollkommen offen. Und die Poesie ist von menschlichen Handicaps niemals betroffen. Hat dieses Gereimsel dein Interesse geweckt, so erfüllt es damit dann hoffentlich seinen Zweck. Denn das Fazit soll sein, liegt dir die Poesie am Herzen, kann dein Geldbeutel 3 Euro im Monat verschmerzen und sollen deine Werke auch mal außerhalb der Schublade sein, so komm zu uns in den Poesiebotenverein. Das geht ganz einfach. Die Mitgliedsanträge findet ihr unter poesieboten.de. Ich hoffe auch bald viele schöne neue Gesichter zu sehen. Bis dann.
Das war die Radiosendung der Poesieboten auf Lora München vom 10. März 2023. Der Poesiewalk Winter Ciao in der Villa Stuck. Es gibt neue Projekte, welche tagsaktuell auf unserer Poesiebotenseite abzurufen sind unter poesiebriefkasten.de. Und jeder bzw. jede ist herzlich eingeladen, Gedichte an den Poesiebriefkasten in der Wirtstraße 17 in München zu schicken. So gut wie alles wird veröffentlicht. Auf meiner Webseite chrisurey.com gibt es ebenfalls Lyrik und Prosa, sowie Frauenrechtlerisches und Freidenkerisches. Mitarbeit in unserem Sender Lora München ist jederzeit willkommen. Bitte schaut für weitere Infos auf lora924.de vorbei. Am Mikrofon verabschiedet sich bis zum nächsten Mal am zweiten Freitag im Juni Chris Urey.